Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Journalistin, Autorin, Ärztin Gilda Sahibi. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da müssen Sie entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Die Tätigkeit, bei der ich zuletzt die Zeit vergessen habe, ist?
Oh Gott, so viel. Beim Joggen.
Mein schlimmstes Interview bisher war?
Da kann ich jetzt nicht sagen, wo das war. Wie soll ich das beschreiben? Das war einfach schlimm, weil bestimmtes Narrativ aus mir herausgeholt werden sollte und ich wollte das nicht mitmachen.
Der letzte gute Artikel, den ich gelesen habe, war?
Im Atlantic, da ging es in diesem Text um Smartphones und was es mit Kindern macht.
Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war?
Der letzte gute, ich würde South Park sagen, also kein Film.
Das lassen wir zählen, können wir zählen lassen.
Alles South Park.
Okay, dieses Instrument spiele ich?
Klavier.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können?
Santur, das ist ein persisches, iranisches Instrument.
Milch ist für mich.
Milch, lecker.
Streitest du gern?
Oh Gott, da gibt es also Ja-Nein-Fragen, beantworte ich grundsätzlich nicht mit Ja oder Nein. Wenn es sein muss, auf jeden Fall ja.
Ein gutes Gespräch kann?
Dimensionen erweitern.
Ein gutes Gespräch sollte?
Zwei Personen haben, die zuhören können.
Wenn ich nicht Journalistin wäre und auch nicht Ärztin wäre, was wäre ein Beruf, der Sie reizen würde? Gibt es eine Tätigkeit oder?
Ich würde irgendwas mit Sport wahrscheinlich machen.
Wir wollen heute sprechen über ein Buch, das Sie kürzlich geschrieben haben. Verbinden statt Spalten heißt es. Aber zunächst möchte ich einmal ganz kurz ins Gespräch kommen mit Ihnen über Journalismus und würde gerne noch mal ganz kurz Ihren Weg nachzeichnen, beziehungsweise wieso sind Sie Journalistin geworden? Sie sind ausgebildete Ärztin, haben aber nie als Ärztin gearbeitet. Was hat Sie an diesem Beruf gereizt?
Genau, es war nicht geplant, also nichts daran war geplant. Ich wollte Ärztin werden und habe dann in Heidelberg angefangen, Medizin zu studieren und habe aber da schon gemerkt, ich weiß nicht so recht, ob das, also irgendwas hat mich gestört. Ich konnte es damals noch nicht so richtig sagen und dann habe ich die Uni gewechselt und habe dann parallel noch Politik studiert und war sozusagen immer so zwischen den Welten und fand das Politikstudium auch sehr schön, also hat mir Spaß gemacht, einfach schreiben und mich mit diesen Themen beschäftigen. Und dann während des PJs, also das ist das letzte Jahr im Medizinstudium, das praktische Jahr, wo man ein Jahr im Krankenhaus arbeitet, da habe ich gemerkt, auf gar keinen Fall will ich in diesem System, in diesem Gesundheitssystem arbeiten. Und dann kam mir so, fiel mir ein bisschen wie Schuppen von Augen, es muss natürlich Journalismus sein, weil ich beschäftige mich sehr intensiv auch sowieso immer mit Politik. Und ich schreibe gerne und dann habe ich mein Staatsexamen gemacht in Medizin, meine Magisterarbeit in Politik geschrieben und dann war ich für eine Journalistin schon recht alt, weil ich war dann Ende 20 und ganz viele kommen ja viel früher in diesen Beruf rein und dann habe ich ganz viel Praktika gemacht und dann Volontariat bekommen und dann ist der Weg so gelaufen.
Sie haben jetzt gerade ein Buch geschrieben, aber was sind gerade die Aufgaben für Sie, wen schreiben Sie, was sind gerade Ihre Aufgabenbereiche oder Ihre Projekte?
Ganz unterschiedlich. Also es sind so mehrere Bereiche. Einmal bin ich mit dem Buch einfach viel unterwegs. Also Lesungen, Veranstaltungen, Vorträge, so das mache ich recht viel. Was auch total schön ist, weil gerade bei Lesungen kommt man sehr viel mit Menschen in Kontakt, die dann nicht nur Fragen haben, sondern ich hoffe auch immer, dass Leute selber erzählen und selber ihre teilen, was sie beschäftigt und was sie denken und fühlen. Der andere Bereich ist, dass ich Texte schreibe, also genau die Bücher, die ich schreibe, aber auch Artikel. Ich habe eine Kolumne in der Taz, ich habe gerade für die FAZ einen Text geschrieben. Ich schreibe so weniger nachrichtliche Texte, das mache ich in Bezug auf den Iran dann eher mal, aber eher so einordnende, genau, und kommentierende. Und ich habe noch einen wöchentlichen Politik-Podcast mit Anne Samsrott zusammen, genau.
Gilda Konane heißt er, genau, darüber sprechen wir auch noch später. Ganz kurz, weil Sie gesagt haben, Journalismus war nicht geplant. Was ist denn, was Sie vielleicht in diesem Bereich positiv überrascht hat, also Medien, Journalismus, und was ist auch etwas, was Sie, wo Sie gedacht haben, das habe ich mir nicht so vorgestellt.
Gute
und das
Frage.
Ist sehr nüchtern da.
Sehr gute Frage. Das mag ich übrigens in Interviews, wenn man zu Gedanken angeregt wird, zu denen man noch nicht angeregt wurde. Das finde ich total schön. Wollte ich mal kurz zurück sein. was hat mich überrascht? Ich glaube nicht, dass mich irgendwas überrascht hat, weder negativ noch positiv, ehrlich gesagt. Ich glaube, was sich bei mir schon entwickelt hat, ja, das kann man schon sagen, dass mir klar wurde mit der Zeit, weil ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich mir vorgestellt, dass ich dann irgendwann fest in irgendeinem Medienhaus arbeite. Und das kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Also ich würde niemals fest irgendwo arbeiten wollen, weil ich strukturell einfach nicht sozusagen für ein Medium arbeiten will, wo ich selber Probleme mit habe, was die so machen und schreiben und sagen. Für mich kommt nur die freischaffende Tätigkeit als Journalistin in Frage, weil man damit auch nochmal eine andere Unabhängigkeit hat, finde ich. Ich glaube, das ist was, was ich überhaupt nicht vorausgesehen habe. Ich glaube, das kann man schon sagen.
Wenn Sie jetzt beschreiben müssen, was ist guter Journalismus? Was muss guter Journalismus leisten? Es gibt ja auch bestimmte Kriterien, an denen man guten Journalismus bewerten kann. Wenn ich jetzt mal 4 Kriterien nenne, ich würde Sie mal bitten, die zu sortieren. Mhm. Oder Sie können auch gerne sagen, wenn Sie sagen, kann man nicht sortieren, weil alle gleichwertig. Richtigkeit, Relevanz, Vielfalt und Transparenz.
Da fehlt das Wichtigste, finde ich.
Okay. Dann, ich habe jetzt welche ausgewählt.
Ja, Unabhängigkeit, ja, genau. Das ist für mich das allererste. Also Journalismus wird nie die Wahrheit abbilden können. Es gibt die Wahrheit nicht. Ganz einfach, existiert nicht. Es gibt Fakten, das ist was anderes. Aber es gibt nicht die Wahrheit, weil es kommt darauf an, wie präsentiere ich Fakten. Damit erschaffe ich ja schon mal eine Wahrheit. Und damit erschaffe ich meine Wahrheit. Also ich muss das wissen. Ich muss wissen, dass ich sozusagen Dinge nach dem ordne, was in mir selber ist. Deswegen halte ich auch nichts von dem Begriff objektiver Journalismus. Es gibt keinen objektiven Journalismus. Es ist immer eine Art von Präsentation von der Wahrheit, die ich erschaffe. Und da sozusagen, das ist, finde ich, die Leistung von JournalistInnen, dass man sich der eigenen Projektion bewusst ist. Also warum sehe ich denn ein Thema jetzt so oder warum fühle ich so oder so bei einem anderen Thema? Und da kommt die Unabhängigkeit auch ins Spiel, weil die wirkt oft unbewusst. Also das muss gar nichts irgendwie Bewusstes sein, aber wenn ich zum Beispiel einer bestimmten Partei zuneige selber, selbst wenn ich nicht in dieser Partei bin, dann kann es sehr gut sein, dass meine Einordnung der Dinge, die ich erfahre, durch diesen Filter hindurch laufen. Und das muss ich halt einfach wissen. Man muss sozusagen auch Unabhängigkeit von den eigenen Projektionen erlernen. Und das ist aber ein Prozess. Das ist kein Status, sondern das ist einfach ein Prozess. Und indem man sozusagen an sich selbst arbeitet und sich unterschiedliche Perspektiven immer holt, umso näher wird man an die Wahrheit drankommen, würde ich sagen. Deswegen ist diese Vielfalt wichtig. Richtigkeit, ja. Kommt halt drauf an, was man damit meint. Mag man Fakten? Ja, Fakten müssen stimmen, klar. Aber Fakten sind halt nicht alles.
Harald Martenstein hat mal über guten Journalismus gesagt, guter Journalismus hat auch viel mit Distanz zu tun. Im Gespräch mit Thilo Jung über Journalismus oder auch über Selbstreflexion haben Sie gesagt, dass Selbstreflexion einfach sehr wichtig ist. Vielleicht gerade auch, wenn man in so bestimmten Denkmustern ja schon ist oder auch bestimmte Dinge richtig findet oder wichtig findet. Wie schaffen Sie es, immer wieder Distanz zu sich zu finden, wenn Sie auch ein Thema bearbeiten, das auch wirklich aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ohne da, sag mal, eine Distanz zu sich zu schaffen, zu dem, was Sie eigentlich vielleicht auch persönlich denken?
Genau, es kommt, glaube ich, darauf an, was er mit Distanz meint. Also ich sollte niemals Distanz zu dem haben, über das ich berichte. Niemals. Distanz bringt in dem Sinne eine Hierarchisierung für mich hinein. Also ich, die Journalistin, die hier oben steht, über allem, ich berichte über die Menschen, die in Armut leben oder Krieg oder so, auf gar keinen Fall. Ich finde, eine der stärksten Dinge, die man als Journalistin haben kann, ist Mitgefühl. Mitgefühl ist nicht Empathie. Das heißt nicht, dass ich sozusagen in die Person reingehe und spüre, was sie spürt, sondern ich fühle mit der Person mit. Ich verstehe die Person. Ich kann nachvollziehen, was sie mir erklärt. Und ich bin neugierig, um zu verstehen, was sie meint. Und ich glaube, Journalismus ohne Mitgefühl ist kein Journalismus. Es geht einfach nicht. Und ich will auch gar keine Distanz zu mir selber haben, sondern ich will nur verstehen, was in mir vorgeht. Also ich will einfach verstehen, weil wir blicken auf die Welt nicht mit unseren Augen. Wir blicken auf die Welt mit dem, was hinter unseren Augen ist. Durch, wir sind geprägt, unsere Erzählungen sind geprägt durch unsere Erfahrungen, Wunden, Traumata, lala, alles Mögliche. Und das muss ich verstehen. Das geht aber auch nicht mit Distanz. Da muss ich an mir arbeiten, da muss ich ein Auge nach außen haben und ein Auge nach innen. Warum triggert mich das jetzt? Warum verstehe ich das jetzt nicht? Warum, also was fühle ich bei all dem? Und das ist eigentlich das Gegenteil von Distanz, und man muss sich selbst ja eher näher kommen.
Vielleicht müsste man nochmal da ins Detail gehen mit dem bei dem Begriff Distanz. Vielleicht meint er auch dieses, ich versuche zu verstehen, ohne mich mit dem Gegenüber gemein zu machen. Ne? Aber das ist ja vielleicht das,
nee, würde ich nicht sagen. Ich bin auch kein Fan von Harald Martenstein. Okay. Von daher wundert mich das nicht, dass ich das anders sehe. Nee, finde ich gar nicht. Das ist eine Arroganz, finde ich. Ich finde, dass JournalistInnen immer nah an dem sein müssen, was sie berichten. Das heißt nicht, dass ich mich darin verliere. Das heißt nicht, dass ich denke, ich bin die Person und ich leide mit der Person. Auch Mitleid, auf gar keinen Fall. Mitleid ist auch hierarchisch. Mitgefühl. Mitgefühl und Neugier.
Wir kommen zu Ihrem Buch mal. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Verbinden statt Spalten. Was war der Grund für dieses Buch?
Also ich habe ja 3 Sachbücher geschrieben und ich wollte tatsächlich nie Sachbücher schreiben. Ich bin eher, also ich erzähle schon lieber Geschichten tatsächlich. Ich wollte eigentlich immer literarisch schreiben und habe das auch schon angefangen vor ein paar Jahren. Und dann kamen diese Sachbücher eigentlich immer durch äußere Ereignisse sozusagen zu mir. Das erste Buch, da ging es über den Iran und das war einfach im Zuge dieser Frau Leben Freiheit Proteste im Herbst 2022. Das zweite Buch, da geht es um Rassismus und das kam, weil ich mich damit schon sehr lange befasse. Also ich beobachte die politisch-medialen Debatten schon sehr lange, gerade in Bezug auf rassistische Narrative. Und das war so eine Zeit, wo die Gesellschaft oder der politische Raum, politisch-mediale Raum sehr stark Rassismus projiziert hat, nur auf die AfD. Also die sind rassistisch, aber wir haben damit nichts zu tun. Und ich habe gedacht, ich halte das für sehr gefährlich. Und mir ist auffallen einfach, dass man partout dieses R-Wort nicht sagen darf, dass es ein krasser Trigger in dieser Gesellschaft ist, dass es sanktioniert wird, wenn man das sagt. Das waren sozusagen, so kam es zum zweiten und zum dritten, das kam sozusagen aus der Evolution, weil ich gemerkt habe, dass die Debatten, die Art und Weise und ich mich auch selber weiterentwickelt habe, also auch dieses Rassismusbuch, da war mir sehr, sehr wichtig zu sagen, es geht nicht zu sagen, die Person ist rassistisch und deswegen böse. So, ich nenne Personen grundsätzlich als nicht als etwas. Die Person ist. Weil damit habe ich ja die ganze Person sozusagen kategorisiert und das versuche ich nicht zu tun. Ich bin auch mehr als irgendwie ein Gedanke oder eine Meinung oder ein Gefühl oder so. Sind wir alle. Und sozusagen durch den Prozess in mir selber habe ich dann Debatten immer klarer gesehen, wie polarisierend die einfach sind. Wie die halt immer behaupten. Und ich habe das selber lange geglaubt. Es gäbe irgendwie diesen Teil der Gesellschaft, der ist so, und den anderen Teil der Gesellschaft, der ist so. Also es gibt links und rechts und woke und rechts und Menschen, die halt gut sind und Menschen, die böse sind. So. Und mir ist klar geworden, wie giftig das ist, was da passiert. Und ich habe auch viel in die USA geguckt. Ich habe dort mal eine Weile gelebt. Ich habe einen kulturell starken Bezug zu den USA und habe gesehen, dass wir genau in die Richtung gehen, wo die schon sind, was die Polarisierung angeht. Und dann, das war der Grund, auch der Frust einfach über diese Art, wie wir Debatten führen. Komplette Katastrophe. Also dieses ganze Cancel-Culture-Geschichten, dieses ständige wir gegen die und die gegen wir und so. Und das ist so frustrierend zu sehen, wie man einfach an dem Problem vorbei diskutiert und nur sich gegenseitig angreift. Oder zumindest scheint es so. Und das war sozusagen dann das Frustgefühl, was mich zum Schreiben gebracht hat.
Jetzt hört man in den Medien, im Radio, im Fernsehen ja ganz oft auch Politiker, wirklich. Deswegen ist es ja auch wirklich wichtig, dass man drüber spricht. Die behaupten einfach oder sagen es, wir sind polarisiert, das liegt an der Polarisierung, das liegt an der Spaltung und so weiter. Jetzt Nils Kumka zum Beispiel schreibt ja auch, was ich auch bei Ihnen rauslese, so ein bisschen, es ist ja auch eine inszenierte sag ich mal, Polarisierung, die durch bestimmte Leute vorangetrieben wird. Was ist denn der Unterschied für Sie zwischen Spaltung und Polarisierung?
Also ich spreche ja von affektiver Polarisierung.
Genau.
Affektive Polarisierung bedeutet nicht, dass es Unterschiede gibt, die auch sehr produktiv sein können. Also das, wir brauchen das ja. Ich hatte neulich eine Lesung in München und da waren viele junge Menschen da, die sich als links bezeichnen. Und das war eine ganz, ganz tolle Lesung, weil sehr viele kritische Fragen kamen. Und dadurch kann man ja immer sehr, sehr tief gehen. Das war, glaube ich, die beste Lesung, die ich hatte. Das war richtig, richtig schön. Und da habe ich den Satz so gesagt, so, ich fände es irgendwie total schlimm, wenn alle Menschen auf der Welt links wären. Also wär irgendwie furchtbar. Oder alle rechts wären. Oder also einfach alle gleich wären. Also sozusagen diese Polarisierung ist gut und bitter nötig. Die affektive Polarisierung ist aber nochmal was anderes. Die affektive Polarisierung ist also die emotionale Polarisierung und die bedeutet, die ist umso größer, je mehr ich Gruppen definiere und ich sage, meine Gruppe, in der ich bin, wie auch immer ich die definiere, ist besser als deine. Ja. Und ich verachte deine Gruppe. Und das ist halt eine Abwertung. Und diese affektive Polarisierung ist extrem problematisch, weil Gruppen behauptet werden. Also man kann Menschen grundsätzlich nicht in Gruppen stecken. Also man kann Menschen, man kann sagen, ich fühle mich linken Werten zu irgendwie näher oder so. Oder wenn Leute sich selber als links oder rechts bezeichnen, sicher. Aber nur weil ein Mensch irgendwie eine Haltung hat oder ethnische Wurzeln oder was, dann kann man nicht sagen, der gehört in die Gruppe, die so und so sind. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind viel zu komplex als Menschen. Das geht einfach nicht. Das wird ja immer von außen gemacht. Wenn Menschen sich selber in Gruppen stecken, klar, sure. Aber so von außen Menschen hin und her zu schieben, weil sie vielleicht das und das gesagt haben oder dies und das denken, das ist eine Behauptung. Und das ist halt sozusagen das Problematische an dieser affektiven Polarisierung.
Ganz viel kann man auch nachlesen in ganz vielen Beispielen. Sie sprechen über die USA, Sie sprechen aber auch Beispiele in Deutschland an, zum Beispiel Boris Palmer. Brauchen wir mehr ideologische Polarisierung im Sinne von inhaltlicher Auseinandersetzung und weniger affektive Polarisierung? Ja. Kann man das auf diese beiden Punkte bringen? Dass auch die ideologische Polarisierung, dass man sich dazu eigentlich nicht mehr traut vielleicht, weil die affektive Polarisierung auch so stark ist?
Ob man sich nicht traut, weiß ich nicht. Aber es fällt unter die affektive Polarisierung. Also das haben wir jetzt auch in den USA gesehen. Da waren ja jetzt Anfang November diese verschiedenen Governance Races und die Bürgermeisterwahl in New York und so weiter. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war New Jersey, wo der republikanische Kandidat ganz krass auf dieses affektive Polarisierung Kulturkämpfer gegangen ist. Also er hat sich die ganze um Transmenschen im Sport lalalala gekümmert und die demokratische Kandidatin ist ganz konkret bei ihrer Plattform Lebenshaltungskosten senken, also so ganz, ganz konkrete Sachen und sie hat haushoch gewonnen. Sie ist überhaupt nicht eingestiegen auf diese Kulturkampf-Bullshit. Null. Sie hat es einfach ignoriert. Und ich war gerade auf einer Veranstaltung mit Bundestagsabgeordneten und da haben wir auch so über Stadtbilddebatte und so gesprochen und ich habe auch gesagt, auf gar keinen Fall sich auf so eine Debatte einlassen. Auf gar keinen Fall. Also was, da kann man auch nicht gewinnen. Also was soll man denn da, was soll das überhaupt? Also dass Felix Banaschak, der Grüne,
Eigentor, ne?
Komplettes Eigentor. Der hätte auch die Klappe halten sollen. Kein Grund, sich da einzuschalten. Bleibt lieber beim Thema Klimaschutz. Konkret bleiben, inhaltlich bleiben, polarisiert ideologisch, genau. Aber bitte nicht affektiv, das ist totaler Bullshit und bringt überhaupt.
Ja, absolut. Es gab einen schönen Artikel in der Zeit darüber, der hat von Friedrich Merz Kartoffeligkeit geschrieben und hat gesagt, das war irgendwie so ein Sauerländer, also war so ein Zitat, das hätte man einfach Merz auch zugetraut, dass er sowas sagt und bitte, bitte, bitte steigt jetzt nicht auf dieses Thema ein, weil dann ist wieder jeder so schnell in seiner Blase und der inhaltliche Mehrwert ist weniger. In den letzten Wochen gab es viel Debatte zum Thema Stadtbild. Hast du trotzdem das Gefühl, da ist eine differenziertere Debatte draus geworden oder nicht?
Also ich habe genau über diese Frage für die FAZ diesen Gastbeitrag geschrieben, weil finde ich schon. Also ich finde, es hat total katastrophal begonnen und die Medien hatten einen riesen Anteil daran. Also wirklich, wenn man Deutschlandfunk morgens die Pressestimmen gehört hat, Presseschau, zum Heulen war das. Wirklich zum Heulen. Es war dann so, die einen sagen, er hat recht und lalalalala und die anderen sagen, also die meisten haben gesagt, er hat recht. Zumindest waren die in der Presseschau. Und die anderen sagen Rassismus, lalala. Und ich habe aber das Gefühl, also angefangen zum Beispiel es gab so einen offenen Brief von 50 und mehr Frauen, die gesagt haben, wir fordern das und das zum Schutz und die Sicherheit für Frauen und Mädchen. So ganz konkrete Sachen, inhaltliche Sachen. Dann gab es diesen Brief der Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister der Landeshauptstädte, die gesagt haben, wir bluten gerade aus, unsere Kommunen, wir brauchen andere Finanzen, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Und da ist auch konkretes Problem angesprochen und wo das Problem liegt. Und ich finde auch medial, zumindest manche Formate haben diesen Einstieg in die Differenzierung bekommen, indem sie zum Beispiel KommunalpolitikerInnen eingeladen haben, die ganz konkret erklärt haben, was die Probleme vor Ort sind und was man tun müsste, um sie zu lösen. Also ich finde schon, dass es einen produktiveren, differenzierteren Blick gekriegt hat an verschiedenen Stellen.
Nils Kumker, der Bremer Soziologe, der auch das Buch Polarisierung geschrieben hat, der sagt, es wäre wichtiger, dass Medien sich mehr reflektieren. Und er ist nicht dafür, dass Medien generell, dass man Medien schlecht macht, weil sie einfach schlechte Arbeit machen oder über alle herfällt, weil es einfach eher darauf ankommt, Sachen zu erklären, warum Sachen vereinfacht werden und Vereinfachung auch zu begründen. Welchen Anteil hat für dich, haben Medien an der affektiven Polarisierung in unserer Gesellschaft?
Ein riesigen Anteil. Riesiger Anteil. Also die Polarisierung oder die Spaltung wird ja behauptet in diesem politisch-medialen Raum. Also den kann man nicht trennen voneinander. Und es gibt auch Studien aus den USA, die zum Beispiel zeigen, dass je mehr Menschen politisch-medial engagiert sind, also ob sie jetzt hauptberuflich irgendwas machen oder nur so engagiert sind, umso polarisierter sind sie, also umso affektiv polarisierter sind sie. Das heißt, in diesem Raum wird eine Spaltung behauptet, die es zumindest so nicht gibt. Natürlich gibt es auch Spaltung, aber nicht so. Und jetzt sind zwei Sachen gleichzeitig da wahr. Also es gibt unfassbar viele tolle JournalistInnen, die geile Berichte machen, die tolle Recherchen machen, die differenzierte Radio-Features machen. Ich höre jeden Tag Radio-Beiträge, Features und so weiter aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Die sind Gold. Das ist so gut. Das sind so tolle Informationen, die man kriegt. Ich habe gerade erst wieder eins, ich glaube, war das Zeitfragen oder so? Da ging es um Isolationismus, also wie sozusagen die Tech-Milliardäre irgendwie wollen, dass Menschen gar nicht mehr miteinander sind und sich sozusagen gegen diesen gestörten Wahn von diesen Tech-Milliardären geben. Also nur als Beispiel. Da gibt es Anregungen, da gibt es Informationen, Differenzierung, richtig toll. Und dann gibt es gleichzeitig noch Formate oder ganze Medien wie Springer. Also Springer ist ja nur ein Polarisierungsmedium, die sind jetzt also wirklich kein informatives Medium, auch kein journalistisches Medium, würde ich sagen. Die Ja und Nein ständig nur behaupten. Die gut und böse behaupten, die richtig und falsch behaupten. Und das ist nun mal, das kommt nicht ansatzweise an die Wahrheit ran. Das stimmt einfach nicht. Und das gibt's halt beides. Das Problem ist, dass diese polarisierenden Formate sehr viel Einfluss haben. Und dass da eben dann der Eindruck entsteht. Und in diesen Formaten werden dann auch eben sozusagen nur die polarisierendsten Figuren gezeigt. Also, dass der Eindruck entsteht, dass alle, die irgendwie meinetwegen konservativ oder liberal oder so sein, seien alle kleine Ulf Poschardt und alle, die irgendwie in einer Pro-Palästina-Demo mitlaufen, sind antisemitische Queere, die Hafermilch trinken. Stimmt beides nicht. Aber die werden halt dargestellt.
Was wären denn Formate, Medienformate, die dieser affektiven Polarisierung entgegenwirken könnten, beziehungsweise auch durchaus mehr ideologische Polarisierung fördern, aber offen, also ohne diese Abwertung und ohne diese Einteilung in Gruppen, was bräuchte es da vielleicht?
Es bräuchte vor allem Machtkritik gegenüber dem, was PolitikerInnen sagen, weil die polarisieren. Nicht alle, aber viele. Weil sie glauben, dass es ihnen nützt.
Und gibt es das zu wenig in Talkshows?
Ja, viel zu wenig. Also wenn ich mir so manche, ob schriftliche oder Audio- oder Fernsehinterviews mit Politikern ansehe, anhöre, lese, da greife ich mir so oft an den Schädel, weil ich dachte, was? Also wieso kann Markus Söder zum 300 Millionsten Mal sagen, wer arbeitet, muss mehr verdienen, als wer nicht arbeitet? Und der wird einfach nicht, da wird nicht gesagt, aber Herr Söder, was meinen Sie damit? So, erklären Sie doch mal. die Zahlen sind noch so und so was. Also das wirklich, also ich weiß auch, ich habe auch mit vielen JournalistInnen darüber gesprochen, die sagen, in Deutschland wird so ein konfrontativer Stil nicht gemocht, sozusagen, zwischen JournalistInnen und PolitikerInnen. Und da sage ich halt, ist mir scheißegal. Also sorry. Aber wenn ich versuche, was aus einem Politiker zu verstehen oder herauszukriegen, dann ist mir egal, ob das zu konfrontativ wirkt. Dann ist es halt so. Und das führt halt dazu, dass zu oft PolitikerInnen Dinge behaupten können, die nicht stimmen. Oder die zumindest eingeordnet werden können. Die, wo eben gesagt wird, naja, also wenn man das Ganze differenziert anschaut, dann müsste man das und das sagen. Also zum Beispiel auch wieder, ich habe gerade, ich meine, das war von der AfP, aber es wurde vom Tagesspiegel so übernommen. Da war ein Bericht über die Kritik von israelischen Ministern an Zoran Mamdani, der jetzt die New Yorker Bürgermeisterwahl gewonnen hat. Und dann steht da einfach, er ist islamistennahe. Aha. Ist das so? Es steht dann einfach da. Also sagt ein israelischer Minister und dann steht es einfach da.
Ohne einen.
Ohne. So. Hä? Also solche Sachen können nicht ernsthaft, das ist halt kein Journalismus. Dann kann man halt einfach Pressemitteilungen von Politikern abdrucken. Das ist aber halt kein Journalismus.
Wenn Sie an so ein konkretes Format denken, wäre das mehr Zeit? Wären das besser ausgebildete Journalisten, kritische ausgebildete Journalisten, neugierigere Journalisten im besten Sinne?
Schwierige Frage, sehr gute Frage.
Weniger Gäste zum Beispiel.
Nicht immer die gleichen Gäste. Also da gibt es nicht die eine Antwort. Das wissen Sie ja wahrscheinlich selber. Systeme verändern ist super schwierig. Das ist nicht durch.
Steht auch in dem Buch.
Ja. Genau, also das wird durch eine Entscheidung sich nicht verändern. Aber bestimmte Narrative findet man halt irgendwie dann überall. Und es ist immer dasselbe. Da könnte man schon mal anfangen. Also warum reden immer dieselben Leute? Ich sage es keinen Namen, aber warum sitzen immer dieselben Leute in diesen Runden? Warum werden immer dieselben Leute gefragt? Denkt doch mal ein bisschen größer und anders. Das wäre also ein Punkt.
Sollten auch mehr Leute aus dem alltäglichen normalen Leben in solchen Sendungen
unbedingt
sitzen?
Auf jeden Fall.
Unbedingt.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Also überhaupt sollten SpitzenpolitikerInnen viel, viel häufiger mit Menschen sprechen. Und zwar nicht nur die 3 Wochen im Wahlkampf.
Ja.
Das würde so viel verändern.
Man kann vieles nachlesen noch und vieles Interessante. Einen schönen Satz, vielleicht um das mit unser Gespräch über das Buch zu wenden und noch kurz über den Podcast zu sprechen. Wer von Empörung auf Neugier umschaltet, kann in die Welt der Differenzierung eintauchen. Finde ich ein sehr schöner Satz. Den kann man vielleicht einfach mal so stehen lassen und als Anregung vielleicht dieses Buch zu lesen. Seit kurzem machen Sie einen Politik-Podcast mit Arne Semsrott, Gildakon Arne. Da geht es um die politischen Themen der Woche, die aktuellen politischen Themen der Woche, die werden besprochen. Und Sie haben gesagt, warum Sie diesen Podcast machen, ist, dass Sie Politik-Podcasts, naja, die Podcasts, die Sie hören, sind alle so gleich, habe ich entnommen. Was meinen Sie damit und was ist anders an dem, was versucht der Podcast anders zu machen?
Ich versuche das so differenziert wie möglich zu sagen. Also ich höre wirklich so fast alle Politik-Podcasts, glaube ich. Ich höre viele englischsprachige Podcasts. Also ich konsumiere insgesamt mehr englischsprachige Medien als deutschsprachige Medien inzwischen, weil ich finde, dass ich dort einen weiteren Range an Input erhalte. Also ich habe vorhin Atlantic-Artikel erwähnt, so ein Format, wo man einfach nur ganz, ganz lange Texte hat, wo man richtig tief in ein Thema eintaucht und so ganz unterschiedliche Aspekte von einem Thema lernt. Das fehlt mir hier. Das Schweizer Magazin Republik versucht es und ich finde, die machen das auch ziemlich gut. Da gibt es solche langen Texte. Aber sowas gibt es einfach wenig. Also man wirklich ein Thema und egal wie provokativ dann vielleicht das ist, das mal ganz anders zu sehen, aber das gibt's dann halt dort. Ich kriege neue, andere Ideen meistens aus englischsprachigen Medien, nicht aus deutschsprachigen. Und wenn ich dann eben hier diese gängigen Politik-Podcasts höre, dann ist es was ich kann eigentlich immer voraussagen, was sie sagen werden. Also es klingt jetzt total, ich meine das überhaupt nicht irgendwie boah, wir sind so viel besser, das meine ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass man es einfach gewöhnt ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und ich glaube, da ist sozusagen das Verständnis für die Narrative von Politikern ist mir einfach zu groß. Ich finde, man sollte immer alles, was aus der Politik kommt, erstmal hinterfragen. Und zwar egal, ob das von jemandem kommt, den ich gut finde oder schlecht finde. Und natürlich ist uns halt auch wichtig, dass wir wirklich komplett unabhängig sind. Wir verdienen damit auch kein Geld. Also es fördern uns so ein paar Leute, was total schön ist. Also wir werden quasi, es können Leute uns abonnieren und dann uns auch unterstützen finanziell. Aber wir werden nie Werbung akzeptieren, wir nehmen keine Gebühren, also nichts. Wir sind nicht gefördert durch irgendwas oder irgendwen. Und dadurch kann ich halt auch fluchen im Podcast. So, also, weil wer soll sich denn beschweren?
Zum Beispiel über die SPD.
Über die SPD, ja, zum Beispiel. Dafür habe ich nicht geflucht, glaube ich.
Nee, das ist nur das Existenz, nee, dass man sie nicht mehr braucht. Nicht mehr braucht.
Wir sind auch mal gern provokant.
Das stimmt,
ja. Und so würde ich mich jetzt in anderen Medien eher nicht äußern. Also nicht inhaltlich äußere ich mich überall gleich, aber auch die Art und Weise. Wir lachen dann auch mal, wir machen auch mal doofe Witze. Und versuchen das auch so ein bisschen unterhaltsamer einfach zu machen. Weil ich mich grundsätzlich immer sehr unterhaltsam über Politik unterhalte, weil ich lachen muss. Wenn ich nicht mehr lachen kann, dann schmeiße ich mich aus dem Fenster. Weil, also ich muss, für mich ist Comedy, also auch Comedy ist super wichtig für mich. Also ich gucke auch so alle Comedy-Formate aus den USA an, weil der politische Zustand ist so schrecklich auf der Welt, dass für mich ist Humor da einfach sehr wichtig. Nicht, dass wir jetzt ein Comedy-Podcast sind, aber nur um zu sagen, so wir versuchen es gar nicht, wir sind wirklich so miteinander, wir reden so miteinander, wir reden dort im Podcast so, wie wir auch zu zweit über Themen sprechen. Und das ist nicht besser, unser Podcast ist auf gar keinen Fall besser als die anderen, er ist einfach nur anders. Und ich glaube, dass es diese Art von Politik-Podcast einfach nicht gibt bisher im deutschsprachigen Raum, das ist alles. Der ist nicht super toll und speziell und so, der ist einfach nur. Wir haben einfach eine andere Art von politischer Sozialisierung und das merkt man, glaube ich.
Arne Semsrott bringt ja natürlich auch noch Erfahrung aus der Arbeit von Frag den Staat mit, ne, auch eine durchaus sehr machtkritische Perspektive. Sie sind ja eine Frau, die nicht den Diskurs scheut und auch mit Menschen diskutiert, die oft ganz anderer Meinung sind. Ich habe mich gefragt, jetzt sind Arne Semsrott und Sie ja natürlich Menschen, die sich verstehen und ich nehme an, auch in vielen politischen Themen in Nuancen vielleicht Unterschiede feststellen, aber schon ähnliche Ansichten haben. Gäbe es Menschen, mit denen Sie sich vorstellen könnten, auch so etwas, was Sie jetzt angedeutet haben, so ein Gesprächsformat im Sinne von, wo man wirklich mal die Möglichkeit, ganz tief in ein Thema einzutauchen, obwohl man eine ganz andere Meinung hat, also wo wirklich diese inhaltlichen Unterschiede ganz deutlich werden können, aber eben, wo man bis zur Wurzel geht, aber ohne affektiv zu polarisieren. Gäbe es so ein Format, das Sie sich vorstellen könnten? Und wer wäre der Gesprächspartner vielleicht für Sie?
Finde ich auch eine richtig gute Frage tatsächlich, weil ich denke gerade nach. Also es gibt ja dieses High Noon Format von der Reporterfabrik, wo, ich glaube, es gab aber nur eine, ich glaube, es war nur eine Ausgabe, Melanie Amann und Ulf Poschert.
Ja.
Und es kann nicht funktionieren in dem Format, weil wenn das funktionieren soll, dann braucht man, also Melanie Amann ist so eine Person, aber Ulf Poschert nicht, dann braucht man zwei Personen, die zuhören können. Wenn nur eine Person zuhören kann, wird es nicht funktionieren. Das heißt, man braucht wirklich zwei Personen, die in das Gespräch reingehen und nicht zum Ziel haben, besser dazustehen oder die andere Person zu überzeugen oder zu zeigen, dass man recht hat oder zeigt man, dass man besser ist, sondern man müsste da reingehen und sagen, ich möchte wirklich die andere Person verstehen. Das ist mein Ziel in diesem Gespräch. Und ich glaube, dass dann was bei rumkommen kann. Ich würde es gerne machen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit Robin Alexander funktionieren würde. Oder selbst mit Paul Ronsheimer, ich hatte mit ihm ja schon mal so ein Gespräch. Aber da müsste man halt vorsagen, okay, wir gehen da jetzt nicht rein, um zu zeigen, wer besser ist. Weil das funktioniert einfach nicht. Da kann man nicht tief gehen.
Sondern auch die Möglichkeit erwägen, dass der andere recht haben kann vielleicht und zuhören unbedingt. Es gab noch zwei Hörerfragen, lese ich mir vor. Wie gehen Sie persönlich mit Hass und Hetze gegenüber Ihrer Person um? Falls sie die betrifft.
Ja, also ich kriege tatsächlich nicht so viel. Das ist irgendwie echt schön. Ich kriege sehr tolle Rückmeldungen oder auch kritische, also sehr oft kritische, aber das Kritische ist nicht Hass und auch nicht Hetze. Also zum Beispiel, ich war jetzt, das war nicht kritisch, das war so, ich war beim Deutschlandfunk in der Diskussion, da ging es um Stadtbild und danach kamen so Leser-E-Mails und die haben mich schon sehr beleidigt. Das war so einer, der geschrieben hat, in so Caps-Log, ich sei unflätig, unprofessionell und arrogant, was ich weiß. Und da muss ich dann halt schon lachen, weil, also, er hat sich selber beschrieben. So, das war eine sehr unfertige E-Mail. Also, ich kann sehr gut unterscheiden zwischen Projektion und Kritik. Und Projektion hat mit mir nichts zu tun. Nada. Das sagt immer nur was über die Person, die diese Sachen schreibt. Und da habe ich so einen Satz, und der ist für mich einfach sehr wahr, der heißt, what is not love is not real. Also, wenn jemand mir schreibt, sie sind unflätig, unprofessionell und bla bla, und offensichtlich einfach keine Ahnung hat und nicht zugehört hat, dann ist es nicht echt. Das ist er. Das ist Projektion. That's it. Okay. Wenn jemand schreibt, boah, es hat mich voll zum Nachdenken angeregt. Vielen Dank für das. Ich sehe das zwar nicht so, aber das kriege ich auch ganz viel, dass Leute mir schreiben, ich stimme ihnen nicht zu, aber es war trotzdem interessant für mich. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Rückmeldung zum Beispiel. Und das ist echt. Das ist was Echtes. Dieses andere, sie sind so, also wenn Leute mir schreiben, die sind so, was ich. Kriege ich wirklich selten, ich weiß es gar nicht. Das ist total dumm, würde ich sagen, okay, gut, that's fine.
So. Sie können gut filtern.
Ja, oder? Ja, genau.
Okay. Zweite. Im Gespräch mit einer Bekannten von mir sagte diese Bekannte, dass sie der Meinung ist, eine Brandmauer steckt letztlich nur die AfD, diese versteckt sich dahinter und wächst immer weiter, wird zum Auffangbecken für alle, die mit der aktuellen unsozialen Politik unzufrieden sind, ohne Lösungen anzubieten. Wie sieht das Frau Sahebi? Machen sogenannte rote Linien im Umgang mit dieser Partei mehr Sinn, als sie komplett auszugrenzen? Ich persönlich möchte, dass so schnell wie möglich eine Überprüfung dieser Partei auf Verfassungsmäßigkeit vorgenommen wird und sie wieder an Bedeutung verliert.
Ja, also das verstehe ich, diesen Wunsch. Ich verstehe das sehr gut. Ich glaube auch, dass es nötig ist. Ich glaube nur, es ist nicht die Lösung. Also ich glaube, also ich habe gerade mehrere Leute in meinem Umfeld, ich gehöre dazu, die gucken, wo sie hingehen. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einer Person, auch ein Journalist, der gesagt hat, er guckt immer so auf die 30er Jahre und fragt sich so, wieso seid ihr nicht gegangen? Und hat er gesagt, er fragt sich gerade, ob wir das gerade sind. Also das sind die Gespräche, die man gerade führt. Oder Leute holen sich Pässe aus ihrer Ursprungsheimat und so, damit sie gehen können, schnell. Das heißt, so eine Überprüfung und eventuell Verbot kann lebenswichtig sein, überlebenswichtig. Gleichzeitig ist es keine Lösung für den Erhalt der Demokratie. Also wenn das alles so weitergeht, wie das jetzt läuft, dann wird die nächste AfD kommen. Oder es wird auf eine andere Art und Weise irgendwas kaputt gehen. Oder wer weiß, was da passiert. Wir haben einfach sehr große Probleme in diesem Land. Wir hatten jahrzehntelang so ein Aufstiegsversprechen, wenn man fleißig ist, wenn man arbeitet, dann wird es einem gut gehen, dann wird es den Kindern gut gehen. Das gilt nicht mehr. Das gilt für sehr viele Menschen nicht mehr. Deutschland ist eines der vermögensungleichsten Länder der Welt. Wir rasen Richtung Polarisierung. Also das sind so Faktoren, die eine Gesellschaft und Demokratie zum Zerfall bringen. Und die AfD ist in dem Sinne ein Symptom von diesem Zerfall. Das heißt, es muss natürlich rote Linien geben. Also zu AfD-PolitikerInnen. Leute, die in dieser Partei Mitglied sind oder sogar ein Amt bekleiden, vergiss es. Da gibt's nichts. Da gibt's kein Miteinander, da gibt's nichts. Das sind Leute, die Geld damit verdienen, andere Menschen abzuwerten und die Demokratie abzublasen hier. Das ist also. Aber Leute, die Partei wählen, das ist was anderes. Die gehören einfach dazu. Wir sind eine Gesellschaft. Wir können nicht einfach sagen, die gehören da nicht mehr dazu und tschüss, funktioniert einfach nicht. Deswegen, also an die Brandmauer gibt's nicht, also gab's auch nie. Das ist so ein Bullshit-Satz, so Brandmauer. Also Union und AfD haben so vieles inhaltlich gemeinsam. Was ist ja Brandmauer? Und die werden auch miteinander regieren. Die trennt einfach nicht viel inhaltlich. Deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, weniger über diese Brandmauer zu sprechen, sondern über die Themen, die polarisierend benutzt werden, um uns auseinanderzubringen, Und Polarisierung und Spaltung ist immer Treibstoff für autoritäre Parteien. Die AfD lebt von Polarisierung. Donald Trump ist nur durch die Polarisierung an Macht gekommen. Die sind böse, wir sind gut. Wählt mich, weil ich kämpfe für euch und ihr seid dann auch die Guten. Und die AfD hat ja in ihrem Strategiepapier, das jetzt im Juli öffentlich wurde, genau diese Strategie runtergeschrieben. Polarisieren. Kulturkampf polarisieren. Das heißt, ich möchte lieber darüber sprechen und nicht über die Brandmauer, weil die existiert nicht.
Ja. Erik Ahrens, der ist ja der, der die Social Media Kampagne für Maximilian Krage gemacht hat und jetzt ausgestiegen ist aus der AfD, der hat im Interview mit dem Zentrum der politischen Schönheit hat er gesagt, die AfD ist wie der Meeresgrund, die saugen alles auf, was runterfällt. Also alles, was runterfällt, nehmen sie auf. So, vielleicht geht es auch darum, dass nicht zu viel runterfällt. Oder möglichst wenig. Ja, vielleicht ist es so. Genau. Es gäbe jetzt noch viele Anknüpfungspunkte, die Wahl in den USA und so weiter. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit. Aber ganz herzlichen Dank erstmal für dahin. Zum Schluss dürfen Sie, wenn Sie möchten, ein Buch und eine Musikempfehlung geben. Fällt da spontan was ein?
Also Buch,
Sie waren jetzt nicht vorbereitet.
Buchempfehlung. Ich verschlinge und habe verschlungen alle Bücher von Édouard Louis. Ein französischer, unfassbar guter Schriftsteller. Ich finde, einer der besten, die ich je gelesen habe. Weil er es schafft, also es ist wirklich Wahnsinn, er schafft es, diese ganzen Themen, die wir auch gerade so angesprochen haben, so politische Themen, also Ungleichheit, Armut, soziale Themen, literarisch auf eine Art zu beschreiben, die einfach total berührt. Also es ist wirklich, wirklich, also ich flenne immer bei seinen Büchern. Also, genau. Musikempfehlung würde ich sagen, warte, mache ich irgendwas Persisches, wenn schon, ne?
Ja.
Mal eben gucken. Ich weiß halt nicht, das sind halt immer nicht die echten Namen, aber ach so, und Buch noch eins, was ich gerade als Hörbuch höre, gibt es bei Spotify. The Anxious Generation von Jonathan Haidt. Da geht es um diese Smartphone-Geschichten und Kinder. Es ist horrifying, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu lesen und zu wissen. Jetzt gucke ich mal kurz. Okay, es ist so ein ganz klassisches persisches Lied, was jedes Kind kennt im Iran. Wie soll ich das jetzt? Das heißt, ich glaube, ich muss es gleich buchstabieren, aber es heißt Sar Umat Zemestun. Also das findet man, also S-A-R ist das erste Wort und dann Umad, O-O-M-A-D und Zemestun, Z-E-M-E-S-T-O-O-N. Das ist so ein ganz, ganz klassischer iranisches Lied.
Okay. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Heute zu Gast war Journalistin, Autorin, Ärztin, Politikwissenschaftlerin Gilda Sahibi. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.